Willkommen zur ersten Podcast-Folge in 2021, Podcast-Folge Nummer 15. Wir haben die Podcast-Folge am 3.1.2021 aufgenommen und es ist so eine kleine Spezialfolge zur Blogparade von Tim Verhoeven rund um Recruiting und deren Auswirkungen auf volatilen Märkten, was so ein bisschen abgedriftet ist Richtung, wie hat Corona Recruiting verändert. Und Robin und ich haben so ein bisschen gestartet mit den Zahlen rund um das Trendens Institut, wo Robin einen sehr guten Einblick hatte. Wir haben darüber gesprochen, dass Recruiting eigentlich eher behandelt werden sollte, wie Forschung und Entwicklung ein eigenes Budget bekommen sollte. Wir haben über atmende Recruiting-Organisationen, viel Kennzahlen und ganz viel links und rechts von dem gesprochen. Das heißt, wir sind auch unserem Podcast selber treu geblieben. Und ja, jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Wir haben euch ganz viel in die Shownotes gepackt. Schaut auch da rein. Und ja, viel Spaß mit Robin und mir. Macht's es gut.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Havlicek.
Robin, sag mal, spielst oder hast du schon mal Instrument gespielt?
Ja, aber du verletzt die Regeln. Also da stand ganz klar in dem Blogpost vom Tim, wie wir vorgehen müssen. Das ist ja erstmal hier sagen, worum es geht.
Halt, als erstes ganz vorne steht unser Podcast. Danach kommt die Blogparade.
Ach so. Na, erstmal frohes neues Jahr, Podcast, Jan.
Frohes neues, Robin. Ist gut rumkommen.
Ja.
Sehr gut. Ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen, weil unsere Kleine hat geschlafen und wir haben uns dann auch mit hingelegt und sind dann irgendwann um 3 unsanft geweckt worden, nicht von Raketen, sondern von einer kleinen, hungrigen Madame. Und haben dann erst mitbekommen, dass neues Jahr ist.
Also ja, das war ursprünglich auch unser Plan. Allerdings unsere Kleine dachte sich, sie möchte unbedingt den Jahreswechsel miterleben.
Na also, dann gut reingekommen ins neue Jahr.
Definitiv mit der Kleinen. Alle anderen haben geschlafen. Und der liebe Recruiting-Witt war auch noch wach.
Ah, was hat der noch einen Gin Tonic rübergeschoben
im Duell? Ja, wollte er mich von überzeugen und dann habe ich es mit der Kleinen doch nicht gemacht.
Okay, aber jetzt ey, zurück zu meiner Frage,
ja.
Um den Tim nicht ganz zu enttäuschen. Hast du schon mal Instrument gespielt oder spielst du noch aktiv ein Instrument?
Nee, ich spiele.
Wenn ich das wissen will.
Ja, also das ist aber das
und Arschgeige
ganz
zählt nicht.
Die ist eine blöde Frage, weil ich mein Vater, der war total unmusikalisch und hatte den großen Traum, dass sein Sohn total musikalisch wird, der aber leider die Gene des Vaters geerbt hat. So ungefähr Geil. Begann die Geschichte in der musikalischen Früherziehung, in die ich gehen musste und habe dann bis in die, ich weiß es leider nicht mehr, bis ich
in die 60er Jahre.
Bis ich 9 Jahre alt wurde oder so, musste ich unterschiedlichste Instrumente ausprobieren und lernen, bis mein Vater dann irgendwann sagte, komm, du darfst jetzt zum Kampfsport.
Geil. Und was ist da irgendwas hängen geblieben? Hast du irgendwie
Klavier? Na, ich kann Noten lesen.
Ah, okay. Wow. Also, bist mir eins voraus.
Also ich kann auch, also nee, ich kann, Klavier spielen kann ich nicht. Also es ist übertrieben gesagt, ne? Also so ein paar Kinderlieder kann ich drauf spielen. Ich kann ein bisschen was auf einer Gitarre und Blockflöte und das war's dann, glaube ich. Ich musste auch schon mal Geige, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Weißt du, warum ich das wissen wollte? Kannst du dir das vorstellen?
Weil du gemerkt hast, dass man mit Recruiting eigentlich nichts verdienen kann und du willst jetzt irgendwie in Richtung DJing oder sowas.
Das wird nichts, da musst du meine Frau fragen, wie ich der Kleinen meine Sachen vorsinge. Das ist Katastrophe. Die lacht sich immer schief, wie ich das sing. Aber die Kleine stört's noch nicht. Nein, wenn ich an Blockparade denke, muss ich immer an diese amerikanischen Paraden denken, wo dann diese Leute mit diesen geilen Instrumenten, so eine fette Tuba, die kein Tuba ist. Und Glockenspiel, da haben doch die so ein riesen Glockenspiel, das die dann vorne hängen und so. Also da muss ich immer dran denken und deswegen habe ich mir gedacht, ob ich dich da auch irgendwie in diese Parade rein verankern könnte.
Nein, nein.
Sehr schade.
Nein, also das, ich kann noch Berim Bau spielen.
Du kannst den Stock werfen, oder? Du kannst so den Stock so geil werfen, nein, wie der Typ, der vorne weggeht.
Ja, genau. Aber das könnte ich, ne? Ich habe ja beim Kampfsport ordentlich gelernt, wie man einen Bow führt. Also ich könnte hier mit so einem glitzernden Stab durch die Gegend
geil
schwingen oder sowas. Sowas könnte ich schon
das
machen.
Das wünsche ich mir 2021.
Einen glitzernden
das
Stab.
So einen glitzernden Stab, dass du so rumschmeißt. Und das Star Wars-Schwert zählt nicht dazu.
Nee, aber kurze TikTok-Anekdote gleich zu Beginn. Vor über anderthalb Jahren ist auf TikTok so ein kleiner Mini-Stab viral gegangen. Der war ungefähr, ich würde sagen, 5 Zentimeter lang. Und da war so ein kleiner Knopf dran. Wenn du da drauf gedrückt hast sozusagen, also musstest du so einen kleinen Hebel entriegeln, dann ist der ungefähr auf eine Länge von, ich würde sagen, einen 1,20 Meter hochgeschnellt. Mhm. Den habe ich mir natürlich gekauft, so damit kann man sowas machen.
Ich liebe es. Aber das machen wir im nächsten normalen Podcast. Ich habe dir ja auch einen Kauftipp auf Instagram gegeben. So, jetzt.
Wann hast du das gemacht?
Die Tage habe ich dich drauf verlinkt auf Instagram. Hast du wieder nicht gesehen?
Nee, habe ich nicht bekommen.
Okay.
Dann muss ich mal gucken, wo die Notifications, wo Kauftipps landen.
Ich habe dich auf im Beitrag verlinkt, aber ich muss sagen, dass Instagram echt schlecht worden seit dem letzten Update, seitdem quasi die Reels nach unten gerutscht sind
und die
Likes oder die
alles
Ding
oben.
Nach oben, wirst du nicht mehr so gut benachrichtigt, meiner Meinung nach, wie vorher.
Nee, da hast du recht, vorher. Ja.
Ja, also ans Instagram-Headquarter, das war nicht so gut. Zurück
so, zu ja, unserer Parade. Ja, aber du kommst doch aus Bayern, also, da musst du doch sowieso ein Instrument lernen.
Ich habe tatsächlich mal, da ich ähnlich musikalisch bin wie du bist, ich habe mal Klarinette gelernt.
Boah, krass.
3 Jahre lang. Ja, und dann gemerkt, da kann man ja gar nicht in der Band spielen. Alle meine Freunde haben dann irgendwann in so einer Band gespielt, da halt irgendwie so, tatsächlich 2, 3 sind in so eine Ska-Band gegangen, weil die ziemlich gut Trompete und sowas gespielt haben. Aber da stehst du halt mit deiner Klarinette einfach da wie der Idiot. Scheiße, dann höre ich ganz auf. Weil
wir bist du auf die Idee gekommen, Klarinette zu spielen?
Ist eine gute Frage. Da müsste ich, glaube ich, ein bisschen länger ausholen. Aber
na, vielleicht nächster Podcast. Ne? Das versuche ich mich dran zu erinnern, das nochmal zu fragen, weil du stehst ja nicht sehr irgendwie gut im Laden und denkst so, oh krass, ey, die Klarinette. Klarinette.
Die ist geil, oder? Wow, Holzblasinstrument. Geil. Nee, aber tatsächlich mal 3 oder 4 Jahre habe ich gespielt. Das Geilste war tatsächlich mein Klarinettenlehrer. Das war einfach eine coole Sau. Der hat seine eigene Jazzband gehabt und wir haben eigentlich, da habe ich damals schon die Grundsteine für Recruiting gelegt. Ich habe eigentlich die ganze Übungsstunde immer nur mit dem über Gott und die Welt gesprochen. Da war ich 11 oder 12. Da hat der mir immer erzählt, in was für Bands er schon gespielt hat, was er da gemacht hat und hier gemacht hat. War echt geil, aber gelernt habe ich nichts.
Sehr schön.
Ja. So, zurück zu unserer Blogparade. Tim Verhoeven hat gerufen und wir liefern in unserer Art und Weise. Das heißt, wir antworten da mit einem Podcast drauf. Und ich sage jetzt mal nochmal den Titel der Blogparade, aber was dann draus geworden ist, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Tim hat mal uns die Aufgabe gegeben, drüber zu bloggen, wie sich Recruiting auf volatilen Märkten verändert hat, beziehungsweise wie sich Recruiting auf volatile Märkte einstellen kann. Es ist, glaube ich, so ein bisschen draus geworden, gut, weil es das alles überschattende Thema 2020 war und immer noch ist, ist so ein bisschen draus geworden, was Recruiting aus Corona lernen kann, oder Robin, wie hast du das im Gefühl?
Ja, also wenn man mal auf Tims Blog schaut, dem recruitingnerd.de, da hat er da auch noch einen Beitrag zur Blogparade gegeben und den hat er genannt Recruiting Learnings durch Corona. Und Corona ist, glaube ich, dieses Paradebeispiel für, wie schnell mal alles anders sein kann.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen dann die Übersetzung von volatil 2020, würde ich jetzt fast sagen. Und da wir machen das in unserer Art und Weise und wollen euch aber auch darauf hinweisen, dass es schon mega, mega geile Blogposts gibt. Allen voran natürlich der vom Tim, der den Start gemacht hat. Aber ich habe auch ziemlich hart den Post von Marcel Rütten gefeiert, muss ich sagen. Der ist so ein bisschen eine, sag ich mal, Einordnung der Gewinner und Verlierer der Recruiter-Krise, das ist geil, Corona-Recruiting-Krise, gemacht hat. Und da muss ich sagen, es war super geiler Post. Aber auch Stefan Reiser, hast du den gelesen?
Nee, den habe ich nicht gelesen. Der ist auch noch nicht verlinkt, oder? Ist der schon verlinkt?
Der ist bei Personalblogger, wenn mich nicht alles täuscht. Da geht es so ein bisschen um Man in Black und Recruiting. So viel kann ich mal schon verraten. Lest euch den durch, der ist auch richtig, richtig gut. Und Ute.
Genau, Ute hat es heute auf LinkedIn
in den Podcast geschafft. Richtig, ja. Hat so über das Thema Kommunikation und Recruiting geschrieben, also auf LinkedIn, einen LinkedIn-Post. Und schaut euch das auf jeden Fall an.
Genau.
Das ist auf jeden Fall mal so der Start, den wir da geben können.
Und nach alter Blogparadenregel findet ihr die Posts, die zu diesem Thema geschrieben wurden, in den Kommentaren von dem Blogpost vom Tim.
Ja, das heißt, Startpunkt könnte recruitingnerd.de sein. Hey, und wir wollen wir mal, ich meine, wir haben ja das große Glück, dass wir dich da dabei haben und du so ein bisschen den Einblick in die Zahlen hast. Kannst du vielleicht nochmal so ein Update geben, aber vielleicht auch so deine eigene persönliche Einschätzung zu den Zahlen, was Corona vielleicht mit dem Arbeitsmarkt, mit unseren Zielgruppen 2020 so gemacht hat? Kannst du da nochmal so ein bisschen einen Abriss geben, Robin?
Also was man insgesamt gesehen hat, ist, dass die verschiedenen Zielgruppen sehr, sehr unterschiedlich darauf reagiert haben. Also Nachwuchsgruppen zum Beispiel sind viel ängstlicher geworden als die Berufstätigen. Die Berufstätigen waren lange Zeit und sind heute auch noch nicht so ängstlich, was ihre Zukunftsperspektiven angehen, wie die Nachwuchsgruppen, die wie nennt man das, auf dem kalten Fuß erwischt wurden? Nee. Aber
also
auf dem platten Fuß. Naja, auf jeden Fall, die sind so auf dem falschen Fuß. Die hat es einfach kalt erwischt, das wollte ich, glaube ich, sagen. Mhm. Die das vorher noch nicht kannten, noch keine Krise mitgemacht haben, das sieht man schon sehr deutlich. Und dann gibt es auch so Sachen wie, dass man bei den Studierenden, also eine Folge dieser Zukunftsperspektivenangst ist, dass die ihre Erwartung an das Arbeitsleben voll heruntergeschraubt haben. Ja, dass die teilweise die ITler sind von ursprünglich erwarteten 51.000 Euro Jahresgehalt auf, ich glaube 44.000 oder 45.000 runtergegangen. Die Erwartungen an ganz, ganz viele Dinge wurden zurückgestellt. Also da muss man immer sich die einzelnen Zielgruppen genau angucken, aber es sind viele logische Sachen passiert, wie das Produkt und Image von Unternehmen nicht mehr so wichtig sind. Sicherheit ist natürlich in den Vordergrund gerückt. Der öffentliche Dienst hat voll den Boom gehabt. Es sind unheimlich viele Menschen auf den Trichter gekommen finden den öffentlichen Dienst durch die Krise attraktiver.
Das Thema Sicherheit.
Genau, Systemrelevanz.
Systemrelevanz, genau.
Systemrelevanz ist total in den Vordergrund gerückt und es ist stärker so das Thema Kommunikation, was sich geändert hat und gar nicht so stark die Kanäle. Natürlich, also wir haben in einigen Zielgruppen krasse Veränderungen, meine alte Hochschulrecruiting-Zeit bestand zu großen Teilen aus Hochschulmessen. Es sind auch noch heute viele beliebte Messen vorhanden gewesen, also nicht diesem Jahr, im letzten Jahr muss man jetzt schon sagen. Das heißt, also das Thema Messe-Recruiting ist ja voll runtergedampft worden. Ja, die Studierenden haben das Thema virtuelle Messe nicht so angenommen, haben sich tendenziell eher auf andere Kanäle verteilt.
Was aber meiner Meinung nach auch kein Wunder ist, wenn man sich mal so ein bisschen die letzten Jahre angeschaut hat, wo sich die Leute dann auch rumgetrieben haben. Und die Leute haben ja ihre eigenen Netzwerke geschaffen. Und das ist, was ich immer bei Recruiting so ein bisschen vermisse, dass sie da den Sprung nicht rüber schaffen. Weißt du, wie ich meine? Also da denkt dann Recruiting so, ah ja, cool, Corona, es finden keine Messen so statt. Ja, dann machen wir es ja online, weil online gibt es ja auch. Aber dass die Leute einfach online anders leben, denken, hat Recruiting manchmal total verpasst. Und das ist das, was ich uns dann auch so ein bisschen ankreiden muss. Also ich sage bewusst uns für Recruiting.
Aber das hatte ich, es war eins meiner Highlights, 2008 oder so war das. Da habe ich einen neuen Messestand gekriegt. War mega, also war cool. Also neuer Messestand. Wie heißen die hier? Diese Nomadic Display Wände, weißt du? Die, ja, ja. Wo du so ein Gerüst aufbaust, dann kommen dann diese Magnetschieben drauf. Und was, was haben die gemacht? Die haben sich die Broschüre genommen, großgezogen auf diese Wand kopiert.
Geil,
wo ich so dachte, aber da unten, die unteren 30 Zentimeter, wer soll den Text da lesen?
Geil, Robin, Wahnsinn. Du sprichst mir so aus der Seele. Ja? Als wir damals 2011 oder 12 den neuen Messestand bestellt haben, habe ich gesagt, pass auf, wir müssen eigentlich die oberen 30, 40 Zentimeter nutzen, um unsere Botschaft zu bringen, weil drunter stehen wir davor oder das geht einfach verloren, weil andere Leute davor stehen. Da können wir lustige Bilder hinmachen, um dann denjenigen, den wir dann an den Stand bekommen haben, hinzuführen und zu sagen, schau mal da, schau mal hier, schau mal da. Aber oben auf den ersten 30, 40, 50 Zentimeter muss eigentlich A's Logo hin und was wir machen, weil ansonsten kannst du es nicht lesen. Und da gab es immer noch Leute, die das Logo unten rechts hingemacht haben, weil das halt bei ihren DIN A4-Blöcken auch so ist.
Ja, genau.
Alter, oben alles weiß, unten rechts das Logo. Super clever. Am besten noch einen Tisch davor aufbaut, wo man dann dran sitzt, dass man ja gar nichts sieht.
Genau, und das ist so ein bisschen der Ansatz, ja, lass doch eine Messe online machen. Ja. Also ich glaube schon, dass Messen online machbar sind, aber man muss sie anders denken.
Absolut. Ja. Ich denke da an die App, die du beim letzten Podcast auch gebracht hast.
Wonder.me.
Richtig.
Stimmt.
Was es ausmacht, dass du dann in unterschiedliche Räume gehst mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Gespräche annimmst, weil dann nimmst halt zwei, drei Leute, weil auf einer richtigen Messe hast du ja auch zwei, drei Leute aus dem Fachbereich dabei, ja, dann mache ich halt zwei, drei Räume auf, wo ich sage, hey, cool, da könnt ihr euch über, keine Ahnung, Forschung, Entwicklung in dem Bereich unterhalten, da könnt ihr euch um das Thema unterhalten, wenn jemand dazukommt, öffnet sich der Kanal, kann ich mitreden, das wäre für mich so eine Messe, aber so wie es ich immer gesehen habe, wie diese Messen online ablaufen, ja, ist halt einfach, weißt schon, wie ich meine.
Ja. Ja, aber nicht das so drücken die Zahlen halt auch aus. Also es war nicht 0%, aber es war deutlich mehr, die sich einfach dann gesagt haben, sie gucken auf bestehenden Kanälen tendenziell eher. Und was zum Beispiel auch ein harter Einschnitt war, war der Rückgang der Praktika. Das war, hat Studierende schon extrem getroffen. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, das hatte Tim tatsächlich in der Diskussionsrunde nochmal mit aufgeworfen, dass das natürlich auch eine langfristige Auswirkung hat. Also du kannst ja quasi Studierende, die du dieses und im nächsten Jahr rekrutierst und du hattest vielleicht eine Anforderung von 3 Praktika, musst du mal eins wegstreichen. Also es gibt ja einfach viele Dinge, für die die hatten halt keine Chance, diese Erfahrung zu sammeln.
Richtig, es ist gar nicht möglich gewesen für sie.
Ja.
Ja, das ist krass. Ja.
Genau, und dann noch einen letzten Abriss vielleicht so in Richtung der Berufserfahrenen. Einfach der krasse Unterschied zwischen Akademiker und Nicht-Akademiker. Akademiker, die tendenziell jetzt das Weite suchen, wechselbereiter sind als vor der Krise, und Nicht-Akademiker, die an ihren Jobs festhalten und die Wechselbereitschaft geringer ausfällt als vor der Krise.
Ja.
Also.
Ja, ist schon spannend. Aber es ist auch was, wenn wir so ein bisschen über Learning sprechen und dann, was ich noch Bock habe, Robin, weil der ursprüngliche, sage ich mal, der ursprüngliche, so wie ich es verstehe, vom Tim, die ursprüngliche Idee war ja auch so ein bisschen zu drüber diskutieren, wie könnte sich Recruiting auch drauf einstellen, da können wir auch noch drüber reden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, was ich da gesehen habe bei den Akademikern ist auch, gerade über Sourcing, das ist auch ein Thema, das Marcel und auch Stefan in ihren beiden Blogposts anreißen. Sourcing hat an Mehrwert gewonnen, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, das ist unser tägliches Brot, wir leben da davon natürlich, aber wir sehen schon, dass es auch für die Zielgruppen relevanter geworden ist und was sich da verändert hat, wie die darauf reagieren, was für Fragen sie auch vor allem stellen. Das ist das, was du auch gerade vorhin angesprochen hast mit dem Thema Gehalt. Früher war tatsächlich häufig auch das Thema natürlich Standort, Gehalt wichtig. Jetzt war häufig auch die Frage, ja, wie läuft denn das, wie ist denn das Unternehmen gerade während Corona aufgestellt? Klar, die Frage zielt immer so in Richtung, habe ich dann irgendwann ein Vorstellungsgespräch auch face-to-face oder wie läuft denn das eigentlich gerade? Aber es gab auch häufig die Nachfrage, wie wird das Thema Homeoffice-Regelung oder, sage ich mal, sowas wie Flex-Arbeit, also habe ich dann 1-2 Tage vor Ort und 2-3 Tage vielleicht auch im Homeoffice. Das sind tatsächlich so die Themen, die von Anfang an gekommen sind und die sich schon stark geändert haben.
Da definitiv.
Das ist schon ein Learning im Sourcing. Zumindest was das Thema Ansprache und, sage ich mal, so ein bisschen Erwartungsmanagement den Kandidaten gegenüber und so ein bisschen, ja, Gewinnen, Begeistern angeht.
Aber da kann dir dein Unternehmen auch voll in die Parade fahren, um das Wort mal zu verwenden. Die, wir haben zwischen den Wellen haben wir gefragt und ich kriege die Zahl gerade auswendig nicht komplett zusammen, aber 25% der Unternehmen haben einfach mal Homeoffice wieder auf Null gedreht, nachdem die erste Welle abgeklungen war. Und nochmal ungefähr 20-30% haben es teilweise wieder zurückgenommen. Also das ist also das ist eine unheimlich hohe Anzahl an Unternehmen, wo man erlaubt sagen kann, die gesagt haben, oh, die Krise ist vorbei, dann bitte zurück auf Start.
Krass. Und da würde ich ja gern sagen, nichts gelernt, aber das wäre nicht richtig, weil wenn das die Kultur und die Identität des Unternehmens ist, dann ist es gerade in dem Moment bei denen halt genau so. Was jemand ganz wertneutral. Also ich, weißt du, ich würde es ganz gerne immer bewerten, obwohl das nicht richtig ist. Ja, denk mir aber.
Genau, aber dann ist die Frage, was hat das Unternehmen die Monate über gemacht? Also ich glaube, du wirst kein Unternehmen finden, wo diese harten Einschnitte nicht kulturprägend gewesen sind. Also du musst dich als Unternehmen ja in eine völlige Kapsel verschlossen haben, damit du keinen kulturellen Einfluss gehabt hast, weil die Situation hat sich, glaube ich, also so stark verändert, dass du auf jeden Fall, also jetzt kannst du es nennen, wie du willst, aber Macken an der Kultur bekommen hast oder
ja, auf jeden Fall.
Sie sich in irgendeiner Form entwickelt hat.
Ja, definitiv.
Aber jetzt,
da passt.
Wir kommen ab vom Thema.
Wie immer.
Komisch. Ja, der Tim wollte ja hinaus.
So funktioniert dieser Podcast.
In Richtung atmende Recruiting-Organisation. Also was haben wir denn noch gemerkt? Wir haben gemerkt, dass ganz am Anfang der Krise alle erstmal Stopp gerufen haben. Da waren nur ganz wenige dabei, die noch einfach eiskalt weiter rekrutiert haben. Und in dem Moment bist du unter Umständen überdimensioniert. Oder musst dir halt überlegen, wo du die Ressourcen hinsteckst, wenn du sie nicht direkt abbaust. Ist Abbauen in dem Moment überhaupt der richtige Weg? Ne? Das ist, da haben wir auch sehr unterschiedliche Beispiele am Markt gesehen, so wie die Deutsche Bahn, die einfach mal wirklich krass weiter rekrutiert hat und gesagt hat, na, wir werden die Leute in jedem Fall brauchen.
Gut, aber bei der Bahn ist es, glaube ich, auch nochmal im Hinblick auf, was die nächsten Jahre ja auch stemmen müssen, allein durch Fluktuationen, Alters wegen, oder? Ich habe so immer auf den Vorträgen von, mea culpa, sorry, dass mir
Kerstin
das
Wagner
nicht einfällt, von Kerstin, Kerstin, dass sie einfach sagt, pass auf, es gehen halt einfach 80.000 Leute in den nächsten drei Jahren in Rente.
Ja gut, aber ja, das stimmt natürlich.
Das bleibt, das hält ja nicht auf. Und ich glaube, dass da auch wieder so ein bisschen vielleicht auch das, was passiert ist die letzten Jahre, natürlich auch der Bahn in die Karten spielt. Also ich bin ein absoluter Bahnfahrer geworden, auch weil ich mir denke, das ist einfach, das muss die Zukunft sein für mich. Ja, guter öffentlicher Verkehr, ob Nah- oder Fernverkehr, dann muss man es auch unterstützen. Am liebsten würde ich mein Auto abschaffen wollen. Wir schweifen schon wieder völlig ab. Aber
ja, aber guck mal, wo du hingezogen bist.
Spät. Ja. Wow. Hey, wir haben hier A9 direkt, gell? Und ICE-Stopp. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein ICE-Stopp auf der Strecke München-Berlin, die Sprinterstrecke. Da muss ich immer noch mit der RB nach Nürnberg fahren. Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja, genau. Aber jetzt nochmal zurück, ne? Also dieses, du hast ja unterschiedliche Varianten. Atmende Recruiting-Organisation kann ja auch in der Strategie atmen, ne? Also du könntest ja die Recruiting-Organisation gleich belassen und die Strategie einfach flexibel anpassen. Also sprich, vielleicht auch stärker nach innen gerichtet ausrichten, die Tätigkeiten und Aktivitäten. Oder aber du sagst eben, also Deutsche Bahn war da in diesem Zusammenhang vielleicht ein schlechtes Beispiel, in Anführungsstrichen, weil sie eben tatsächlich einen hohen Druck haben und die Leute ja auch trotz Corona-Krise sozusagen die Belegschaft altert. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die ganz klar gesagt haben, günstiger komme ich nicht wieder an Talente. Ne, ich habe weniger Konkurrenz am Arbeitsmarkt, das weniger gerade suchen und der Preis ist unter Umständen so wie bei den Studierenden, die in deren erwarteter Preis quasi gesunken ist, kann das auch bei anderen gewesen sein.
Das ist super spannend, weil ich habe ja lange Zeit in der Automobilindustrie gearbeitet und die hat schon zwei, drei so Dellen mitgemacht und bei einer Delle 2013 hat unser Geschäftsführer damals einen interessanten Move gemacht. Der hat gesagt, pass auf, jetzt stellen die ganzen anderen Unternehmen ihre besten Leute aus oder zum Teil gehen die, weil sie ihnen angeboten wird. Und die holen wir uns. Und da hat sich so ein bisschen, es ist bei mir einfach im Kopf geblieben, weil er es damals so genannt hat, wir machen Initiativeinstellungen, hat er gesagt. Wir stellen denjenigen ein, weil er gut ist. Die Projekte finden sich dann schon von alleine. Und dann haben wir Leute eingestellt und wenn war dann quasi immer große Bereichsleiter und Geschäftsführerrunde. Und dann war der da gesagt, und wo hockt der? Dann haben wir gesagt, Initiativeinstellung. Ah, ist eine der Initiativeinstellungen. Sehr gut. Und war das so geil, Mann. Also ja, mega clever damals von dem Geschäftsführer, von Markus, weil er gesagt hat, die Projekte kommen alleine die durch die Delle GEMA durch. Hat er schon mal erlebt. Da brauchst du natürlich untenrum viel Mut, sag ich mal. Aber das hat sich absolut ausgezeichnet. Also wirklich, der hat Leute geholt und hat gesagt, pass auf, mit denen werden wir, wenn es dann wieder bergauf geht, nach oben gehen. Und das waren seine Initiativeinstellungen.
Ich liebe deine Genderneutralität, aber super.
Untenrum haben sowieso die Frauen die meiste Kraft, das kann ich da versprechen.
Ja, so. Du weißt es ja jetzt auch.
Richtig, also Chapeau. Aber das sehe ich genauso wie du. Die Frage ist nur, ich möchte es gerne so ein bisschen praktischer machen. Was könnte da Recruiting tatsächlich praktisch tun dafür? Weißt du, ich meine? Also, was könnten wir als Recruiter tun, um es auf genau sowas einzustellen?
Na, ich glaube, du hast verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, weil du hast durchaus ja Unternehmen, in den letzten Wochen hat man immer von den Verlierern der Krise gesprochen, die de facto einfach mal weniger einstellen können, weil deren Geschäft weggebrochen ist, weil andere Einflüsse, de facto einfach weniger Leute brauchen und das auch auf absehbare Zeit. Und dann ist die Frage, wie du dich dann aufstellst, wie lange wird diese Durststrecke dauern und kannst du macht es Sinn, während dieser Zeit sich auf zum Beispiel Prozesse zu fokussieren, also das Thema Candidate Experience, sich nach innen zu fokussieren, weil wenn ich in so einer Situation bin, dann laufen mir vielleicht tendenziell eher mal Leute weg. Also es sind ja unterschiedliche Handlungsfelder.
Was ich da schon seit Jahren im Kopf habe irgendwie, man müsste eigentlich Recruiting nicht so als Admin-Block sehen, sondern was würde jetzt ein Unternehmen machen? Keine Ahnung, jetzt denke ich mal ans, denk mal an Audi. Ist ja egal, steht halt da gerade bei mir vor der Haustür rum, dieses Werk. Wenn die in so eine Krise gehen, was machen die als erstes mit ihrer technischen Entwicklung? Die sagen ja nicht so, ja, Autos werden wir nie wieder brauchen, wir sperren den Laden jetzt zu, schmeißen alle Ingenieure raus, sondern die schauen sich doch auch an, wie es der Stand jetzt ist und wo müssen wir dann in 3 Jahren, 4 Jahren hinkommen, damit wir gemeinsam aus der Krise rauskommen. Ansonsten hätten die jetzt auch keine Elektroautos entwickelt, wenn es die Krise davor nicht gegeben hätte. Und da überlege ich mir immer, so kann man Recruiting nicht auch so rüberdrehen, dass es eigentlich wie eine Forschung und Entwicklungseinheit wird, weil wir werden auch in 3 Jahren noch Personal brauchen, aber es wird sich halt existenziell wahrscheinlich verändern, wie das funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Also kannst du mir ein bisschen folgen, wo ich hin will? Also wirklich sagt, okay, Recruiting geht jetzt mal wirklich in die Forschung und Entwicklung und da würde ich jetzt einen Teil der Forschung und Entwicklung, würde ich jetzt als der Teil sehen, dass man nach innen richtet, aber vielleicht auch nach außen, dass man sich überlegt, es kommt ja Robins Frau ins Bild, holla, dass man sich überlegt, jetzt habe ich voll den Faden verloren, ja, aber dass man sich überlegt, was kommt da in Zukunft auf uns zu, wie können wir uns aufstellen und dass man, und auf den Punkt wollte ich mal raus, dass man seinen Recruitern auch mal den Freiraum gibt, sich nach links und rechts umzudrehen. Weil was ich immer sehe, was sich häufig in irgendwelchen Diskussionen, drehen wir uns immer drum, welche Tools, welche das, welche hier und dann vor allem immer, ja, wie viele Stellen kann mein Recruiter betreuen? Die werden immer überladen mit Scheiße, schaffen es aber nicht, ja, irgendwas voranzutreiben. Klar, weil sie nur Kostentreiber sind und umso mehr Stellen sie gleichzeitig haben, können sie ihr Soll erreichen. Aber es wird nicht gesehen, dass sie sagen, okay, wir müssten vielleicht auch in die Zukunft schauen. Weil wenn ich darüber schaue, in die F&E von Audi oder in die technische Entwicklung, dann glaube ich, dass da viele einfach sehr viel Freiraum haben, um in die Zukunft reinzuforschen, um zu schauen, kriegt man so ein Touch-Display, wie schaut es mit, keine Ahnung was, Head-Up-Display aus, wie schaut es mit autonomen Fahren aus, da werden die bestimmt nicht an harten Zahlen gemessen, so von wegen, wie viele Autos fahren jetzt autonom, sondern an ihren Ideen, wie es dann in die Zukunft geht. Und das, glaube ich, brauchen wir auf solchen Märkten in Zukunft viel stärker, weil schau doch an, was passiert ist. Im Februar haben wir erstmal alles zugemacht, weil keiner wusste, wie wir den Prozess abdecken können, wenn jemand nicht face-to-face sitzt.
Ja, stimmt.
Weißt du, ich meine, daran hat es doch gescheitert. Und wenn da jemand um die Ecke sitzt und sagt, hey, du, wir nutzen hier ja auch Microsoft Teams, da könnten wir auch Leute einladen. Und außerdem für unsere Entwickler gibt es sowas wie Codecademy, da können wir denen auch irgendwie einen Test online zuschicken. Wir können dem live beim Coden zuschauen oder wir bewerten 5, 6 Kriterien. Dann passiert nämlich genau das, meiner Meinung nach, was dann viele Unternehmen, die sich darauf auch konzentriert haben, nachzulesen, auch bei Stefan Reiser im Blog, dass man auch solche Biases wie derjenige sitzt bei uns vor Ort und mir passt die Nase oder mir passt die Nase nicht, dass man sowas auch mal ausschalten können. Also das sehe ich dann halt auch als Chance. Und jetzt mache ich mal um meinen Punkt eine Klammer drumherum, dann darfst du was sagen. Das würde für mich quasi darauf einzahlen, wenn wir unseren Recruitern mehr Budget für Forschung und Entwicklung, Freiraum und auch Bildung geben könnten. Weil häufig liegt es auch an dem Thema Weiterbildung. Hat ein Recruiter halt, keine Ahnung, Weiterbildungsbudget von 500 Euro im Jahr, da lache ich mich halt einfach tot. Das ist halt einfach, sorry, da kriege ich nicht mal einen Flug nach Amsterdam auf die Sosu. Das ist halt, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Oder irgendein Training bei der Grünen 3.
Das auf jeden Fall. Aber jetzt die Forschung und Entwicklung musst du ja vielleicht nochmal in zwei Teile unterteilen. Also wir hatten ja in diesem Jahr viel Forschung und Entwicklung im Bereich des Recruiting-Prozesses. Wie läuft der ab und wie kann man ihn alternativ darstellen? Und das ist, ich hoffe sehr, dass da viel hängen geblieben ist, dass das auch, wenn wir diese Phase von Corona überstanden haben, dass da viel da dann bleibt. Aber was weniger passiert ist, und dafür habe ich tatsächlich, aber ich hatte von dem Beispiel schon berichtet, ist, dass du Forschung und Entwicklung am Produkt machst. Weil das ist ja das, was du, wenn du jetzt die Automobilindustrie dir anguckst, die werden ja dann sicherlich auch in der Krise an den Prozessen arbeiten, aber sie arbeiten eben auch an dem Produkt Elektroauto oder an so. Und das Produkt, was die Recruiter verticken, ist ja der Job. Und daran wurde wenig gefeilt und überlegt. Also ich habe das nicht so häufig mitgekriegt.
Da denke ich immer noch ein bisschen weiter. Es ist nicht nur immer der Job, sondern das Produkt eines Recruiters für mich. Also nur um einen anderen Punkt zu denken, ist halt meiner Meinung nach auch gute Kommunikation mit den Fachbereichen.
Das ist richtig. Das ist sozusagen, was der Recruiter anbietet. Aber worum es sich dreht, ist ja eine Perspektive in einem Unternehmen. Dass der Recruiter daran einen gewissen Anteil hat, wo er dem Fachbereich gegenüber leistungspflichtig ist oder irgendwelchen anderen, das ist auf jeden Fall klar. Aber ich gebe dir das Beispiel aus Japan, wo sie durch Corona angefangen haben, die Lageristen durch Roboter zu ersetzen.
Ja.
Und haben einen völlig neuen Job kreiert, nämlich der Job eines Lageristen, der per Virtual Reality Brille, also Oculus Rift oder was die da benutzt haben, sich in Drohnen einwählt. Und was jetzt passiert, ist ja, dass sie eine virtuelle Mannschaft haben, die dezentral in Japan sitzen, die sich immer in bestimmte Roboter als Team einwählen. Also diesmal ist dieser Supermarkt dran, nächste Woche ist der Supermarkt dran. Und du hast eine völlig andere Art von Job, obwohl die Tätigkeit gleich geblieben ist. So, jetzt brauche ich kein lokales Recruiting mehr, weil die Person gar nicht mehr in der Nähe vom Shop wohnen muss, sondern ich muss mich ganz anders aufstellen beim Recruiting. Und solche Jobentwicklungen können, glaube ich, auch vor allen Dingen von den Recruitern mit vorangetrieben werden, in Kombination natürlich mit der Personalentwicklung, weil die auch stark mitkriegen, was verändert sich denn am Markt, welche Qualifikationen, also das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel mit den Shops, wo sich der Job ja tatsächlich komplett gewandelt hat, aber da gibt es sicherlich ähnliche Beispiele in anderen Bereichen, die auch jetzt durch die Krise sich verändert haben. Allein der Job des Recruiters hat sich ja jetzt schon verändert.
Absolut. Ja. Ich glaube, endlos Diskussion, aber mega spannend.
Ja, also auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zurück, vielleicht nochmal zur atmenden Recruiting-Organisation. Also Jan, du hast jetzt 5 Recruiter auf dem Hof stehen und das Unternehmen rekrutiert einfach de facto weniger. Wie schaffst du es, dass diese Organisation anfängt zu atmen, oder macht das gar keinen Sinn, dass sie atmet? Werden sie für andere Tätigkeiten eingesetzt? Werden sie abgebaut? Das sind ja so die Fragen, die dann da einspielen. Oder machst du ein grundsätzlich anderes Konzept? Ne? Also vielleicht habe ich ein dauerhaftes, vielleicht ist mein Recruiting-Team einfach ein Stück weit kleiner und ich ergänze immer durch Externe wie dich. Und habe das einfach im Plan drin, dass ich quasi so eine Art vielleicht auch unternehmensübergreifendes Team habe. Das ist zum Beispiel etwas, was meines Erachtens auch noch zu wenig passiert. Das, was wir bei McDonald's und Aldi gesehen haben. Oder
geiles Beispiel.
Bei sicherlich vielen anderen Unternehmen, dass ich Recruiting-Teams vielleicht sogar unternehmensübergreifend zusammenstelle.
Ja, dass du so fluide Teams hast, die zusammenbauen, wo sie gerade gebraucht werden. Ja. Also wer das Beispiel nicht kennt, das müsst ihr euch wirklich anschauen, weil ich es echt clever finde. Wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass McDonald's-Mitarbeiter quasi bei Aldi ausgeholfen haben, weil das eine nicht systemrelevant, das andere systemrelevant und überrannt. Das heißt, haben dann all die Mitarbeiter bei McDonald's gearbeitet, sowas, gell?
Ja, genau. So, deswegen heißt es doch Systemgastronomie.
Systemrelevant. Ganz weit vorne. Aber nee, sehe ich ganz genauso, ja.
Genau. Und
auf jeden Fall, dass man sich für bestimmte Felder quasi so die Kreise mit dazu holt, die relevant sind, ja.
Ja, oder wenn man sich mal diese Konzepte von Zipgate anguckt, die quasi fluide Recruiting-Teams über das Unternehmen verteilt haben, wo es kein eigenes Recruiting-Team gibt, sondern eigentlich ein organisationsdezentrales Recruiting-Team, also eine Rolle.
Haben die das komplett umgestellt? Weil wo ich mal mit ihnen Kontakt hatte, haben sie zwei Leute im HR-Recruiting gehabt, die quasi dann immer wieder mit anderen zusammen in unterschiedlichen Rollen zusammengekommen sind
und
quasi ein Team gebildet haben.
Ja, ich glaube nicht, dass sie, also so hatte ich es auch nicht verstanden, dass sozusagen null Recruiter da sind, aber dass die Rolle trotzdem in den Fachbereichen auch noch verteilt wird.
Richtig, absolut. Also die haben es dann eher, es ist immer schwierig, da agil zu sagen, aber du hast da quasi den Process Owner und der steuert dann quasi durch. Ja, mega spannend. Aber zu deiner Ausgangsfrage mit denen, du hast jetzt 5 Leuten, das ist immer so schwierig, weil das hängt dann von so vielen Rahmenbedingungen ab. Wenn die 5 Leute einfach alles Raketen wären, dann würde ich ihnen raten, wenn nichts zu tun ist, dann schaut mal nach links und rechts, ob, da weißt du, wie ich meine. Also wenn du 5 Leute hast, wo du sagst, okay, mit denen weiß ich nicht, ob man in die Zukunft gehen kann, dann komme ich zurück auf Utes Blogpost, dann ist erstmal Kommunikation wichtig und zu sagen, wo können wir in Zukunft hin, wie können wir uns aufstellen, was können wir besser machen. Interner Blick irgendwo auf unsere Zielgruppen, was wird sich da verändern, was für Know-how werden wir da dafür brauchen, externer Blick, was machen unsere Zielgruppen, wie können wir uns aufstellen, was sind die Tools in Zukunft, sowas würde ich dann mit denen machen, was im besten Fall nicht nur während der Krise, sondern halt immer gemacht wird, weißt du, ich meine, weil das wäre dann für mich so dieses Forschen und Entwickeln, das in jedem Recruiter drin sein muss. Ja, das wäre für mich eigentlich das Wunschszenario, dass man so viel Freiraum hat, dass man auch solche Themen regelmäßig besprechen kann, weil, und dann nochmal zurück auf die Blogparade vom Tim, also auf die Aufgangsstellung, weil uns das in der Zukunft in diesen Märkten immer wieder passieren wird. Corona war jetzt halt mal so ein fettes Ding, aber es wird immer wieder irgendwas kommen, wo uns so beeinträchtigt. Lass es nur sein, dass, keine Ahnung, übermorgen denkt sich Mark Zuckerberg, ich mache den Laden dicht, es gibt auf einmal das Facebook-Universum nicht mehr, wie gehen wir damit jetzt um? Weißt du, ich meine, sowas, ja, kann ja auch passieren. Ja, dann denk mal, was alles dranhängt. Die meisten Recruiter denken, dass wenn sie in Social Media rekrutieren, dann denkt jeder an, wir machen irgendwelche lustigen Sachen auf Facebook und nutzen vielleicht noch ein bisschen WhatsApp und Instagram. Ja, dann ist der Kanal dicht und dann?
Weißt du, also angenommen, das würde passieren, dann gäbe es ganz andere Industrien, die da Alarm machen würden.
Ja, ich glaube auch, aber das wäre erst mal wieder für Recruiting so ein, oh nein, weil wir haben keine Ahnung von Performance-Marketing und Google-Advertising, wir haben keine Ahnung von TikTok, wir wissen gar nicht, was Snapchat los ist.
Ich glaube, was uns im Recruiting jetzt noch viel stärker erwarten wird, und das haben nicht so viele auf dem Schirm, glaube ich, ist der Anzug der Wirtschaft. Also wir sind jetzt runtergefahren, wir haben uns, es war eine harte Phase und so weiter, aber wir werden irgendwann jetzt in den Modus kommen, okay, jetzt bitte, ey, ihr müsst das ja aufholen. Ihr müsst 10-mal so viel rekrutieren wie vorher und jetzt bitte Gas geben. Und das ich wird da die nächste Recruiting-Krise.
Riesen, ja, ich glaube auch. Ja. Ich sehe da Deutschland tatsächlich in einer guten Situation. Von dem her, ja, kann genau das kann passieren. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, also ich glaube, also ja, es sind einfach viele Unternehmen, die wahrscheinlich zu Recht, ich kann das natürlich nicht für die einzelnen Unternehmen beurteilen und ich will es auch gar nicht für irgendjemanden entscheiden, aber viele haben in der Krise übersteuert. Und das heißt, die Hähne deutlich fester zugedreht als vielleicht unbedingt notwendig, was aber in so einer krassen, heftigen Krise natürlich richtig ist. Aber was dann passiert, ist einfach der Gummibandeffekt. Also wir werden irgendwann wird das Wirtschaftswachstum wieder anziehen und dann geht das große Rennen wieder los. Und dann wird schneller gerannt werden müssen.
Richtig, das sehe ich aber uns im Recruiting häufig in einer sehr schwachen Position, weil wenn Recruiting da an so einen Tisch argumentiert, dann häufig einfach nur mit Bauchgefühl. Weißt du, ich meine? Jetzt passiert die Diskussion, du sitzt beim Geschäftsführer, der sagt, ey Leute, jetzt brauchen wir hier und hier nichts mehr einstellen. Was machen eigentlich eure Leute? Dann steht Recruiting da und sagt, ja, können wir jetzt nicht sagen. Aber weißt, dass du hergehst und sagen kannst, okay, das haben wir reingeschafft. Das wird so und so könnte es nächstes Jahr laufen. Das sind unsere Kosten hier. Weißt du, ich meine, da sehe ich Recruiting immer so ein bisschen schwach auf der Brust, weil sie kaum verstehen, wie man aus bestimmten Maßnahmen dann auch Business Cases rechnen kann und sagen kann, schau mal her, das ist unterm Strich da und da hängen geblieben, das und das ist unser Mehrwert, den können wir so und so vielleicht auch in Zahlen messbar machen. Ja. Das wäre noch was für mich, was ein Learning wäre, dass ich aus so einer, jetzt nennen wir es mal Delle oder Krise wie der Corona-Krise, dass man sagt, sowas wird in Zukunft auch wieder passieren, dass man sowas mitnimmt und sagt, pass auf, wenn wir uns an den Tisch setzen, dann vielleicht auch auf Augenhöhe und dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen und uns auch mal anschauen, was ist eigentlich unser Mehrwert in Zahlen ausgesprochen. Das wäre für mich so ein Learning.
Ja, definitiv. Also die Krise hat auf jeden Fall auch ganz vielen meiner Kunden gezeigt, dass du datenbasiert agieren musst, du verlierst sonst zu viel Zeit.
Ja.
Also das einerseits natürlich, um eine gewisse Argumentation zu haben, aber grundsätzlich auch, um Geschwindigkeit zu bekommen. Du kannst dir nicht so viele Fehlentscheidungen leisten, die Krise straft das sofort ab. Und was jetzt wir aus Trendens Perspektive auch ganz klar gesehen haben, wir haben 21 Jahre lang jährlich einmal befragt. Seit der Corona-Krise befrage ich jeden Monat. Und ich bin froh darüber, dass wir das so entschieden haben im April, dass wir in eine monatliche Befragung gehen. Und wir werden das auch nicht wieder abstellen. Das ist auf jeden Fall eins der harten Learnings, die wir hatten, dass es nicht für alle Themen Sinn macht, ein monatliches Update zu bekommen, aber gerade in der Krise viele Themen doch eine monatliche Sichtweise, da war es sinnvoll, eine monatliche Sichtweise zu haben und eine viel engere aber Taktung.
Diese Einsicht hättet ihr gar nicht, wenn ihr es gar nicht gemacht hättet. Also ihr seid damals auch so über euren Schatten gesprungen und habt gesagt, das machen wir jetzt. Genauso wie das fand, was ich stark fand bei der Ute, wo sie drüber geschrieben hat. Am Anfang haben wir halt einfach von Personalmarketing uns so einen Banner bauen lassen und haben hingeklatscht, pass auf, wir rekrutieren weiter. Unser Recruiting-Prozess ist jetzt online abgebildet. Zack, bumm, wir machen. Ja, sie hat gesagt, oder sie hat geschrieben, dass viele fanden das so ein bisschen zu forsch, weil sie nicht wussten, was dann passiert. Aber hätten sie es so nicht gemacht, hätten sie diese Learnings draus aus der Kommunikation niemals einsammeln können. Von daher, das finde ich auch so ein Learning. Genauso habe ich mit meinen Trainings auch gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, wenn es physisch nicht abbildbar ist. Ich habe so schon vor langer Zeit die Idee gehabt, das auch mal im Remote darzustellen. Hey, raus damit, ausprobieren. Und ich habe es 1-2 Monate einfach, sage ich mal, getestet. Und habe viel gelernt draus und jetzt funktioniert es, als gäbe es keinen Morgen mehr so für mich. Weißt du, man? Also es hat auf jeden Fall seinen Platz im Portfolio bei der Grünen 3 gefunden. Aber wenn man es nicht gemacht hätte, wenn man gesagt hat, da müssen wir jetzt mal abwarten. Geht das überhaupt? Geht da nicht irgendwas verloren? Kann ich dann auch die Übungen darüber machen? Doch, es geht, wenn man es ausprobiert und sich immer wieder reflektiert und hinterfragt, was war gut, was war schlecht. Auch den Kunden in dem Moment oder denjenigen, der am Training teilnimmt, mit ins Boot holt und befragt, was war gut, was könnte man besser machen. Das ist auch so ein diesen Learning für mich, dass man, wenn sich was verändert, es ausprobiert, aber auch reflektiert, auch, sag ich mal, die Stakeholder mit ins Boot holt, die davon betroffen sind und dann es regelmäßig versucht anzupassen, besser zu machen.
Definitiv, aber bei der Ute, also Ute, du bist unser absoluter Podcast-Dauergast. Also jetzt voll. Aber nochmal das, weil das ein super wichtiges Beispiel, das auch nochmal zeigt, du musst auch aufpassen, was so Krisen in Menschen auslösen. Und eine der Reaktionen der Bewerberschaft war, oh, da stellt bestimmt keiner mehr ein. Also es macht hochgradig Sinn, explizit zu sagen, Achtung, ich stelle weiterhin ein. Weil das allgemeine Bild der Wirtschaft ist ein, wir igeln uns ein. Und dieses gegen den Strom schwimmen, egal wo du es machst, bedarf meistens einer zusätzlichen Kommunikation, weil es unter Umständen nicht erwartet wird.
Ja. Ja.
So, jetzt, also beim Podcast ist es ja nicht so wichtig, aber mein Ringlicht geht gerade, macht gerade die Biege, weil es auf Akku läuft. Und deswegen versuche ich hier gerade, das kann auch jetzt nur der Jan sehen. Versuche ich gerade mein Ringlicht an Strom anzuschließen und mit so einem Fitzelkabel funktioniert das natürlich nicht.
Das Kabel ist ungefähr 3 Zentimeter lang gefühlt.
Ja, als unnötiger Zusatzinfo hier. Aber nur falls sich jemand wundert, dass es jetzt raschelt. Und es ist gar kein Mehrwert davon, ne? Ihr seht das Licht hier auf dem Podcast nicht.
Aber ich sehe dich dadurch umso schärfer, Robin. Ja, ey, wir haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen. Ich glaube, es ist total, man wird es nicht zum Ende bringen, dieses Thema, aber ein paar Punkte, die wir angesprochen haben, finde ich schon echt wichtig und interessant und war gut, dass wir mal drüber quatscht haben. Ich für meinen Teil werde, um es nicht zu lange zu machen, wäre ich tatsächlich gut damit. Hast du noch was, Robin?
Du wärst, wir könnten noch was unsere eigenen. Damit? Du wirst gut? Ach so. Ja, nee, wir können jetzt mal einen harten Cut machen.
Ja, was ich noch spannend finde für die Zuhörer, dass es auch so ein bisschen nicht nur Blog-Parade at its best ist, sondern auch so ein bisschen lustig und ein bisschen unser Stil ist. Was hat sich denn für dich persönlich während der letzten Zeit so ein bisschen verändert? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da hat sich was für mich tatsächlich geändert während der Corona-Zeit?
Also tatsächlich hat sich meine Lebensqualität extrem gesteigert, muss ich sagen. Mhm. Und zwar bin ich ja mal von ungefähr 2 Flügen pro Woche runter auf 0 pro Woche. Krass, und bin
Umweltsünder.
Ja, also das ist einfach so, es ist unfassbar, wie viel mehr Zeit ich mit meiner Familie verbringen kann. Das heißt, es ist einfach so, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich bin quasi 12 Jahre durchgehend gereist und dann kommt so eine Krise und zack, einmal auf 0.
Aber funktioniert genauso oder?
Also man muss schon sagen, dass viele Dinge funktionieren natürlich auch so, aber also ich bin ja auch viel gereist, zum Beispiel allein schon wegen der ganzen Tech Nights, die ich hatte. Die wir einfach mal abgeschaltet haben. Und wir sind ja jetzt erst, im Oktober wieder mit dem neuen Format, dem HR Tech Talk am Tresen live gegangen und hatten schon 5 Monate, 6 Monate Pause, wo wir erstmal nichts gemacht haben, weil wir wollten es nicht übers Knie brechen und die Tech Night einfach online durchzuführen in derselben Art und Weise schien uns nicht sinnvoll. Und deswegen haben wir lange überlegt, wie wir das YouTube-Format dazu gestalten und dann ist es halt der Tech Talk geworden und der Tech Talk am Tresen, der auch extrem gut ankommt und das Learning jetzt zum Beispiel da ist, denn der kommt deutlich besser an als die Tech Nights. Der letzte wurde von 1000 Leuten gesehen.
Bam.
Ja, also da, das ist schon mal eine Ansage.
Geil.
Von daher, ja, aber das war für mich persönlich, also ich habe so viel Zeit wie mit meiner Familie habe ich natürlich in dieser Corona-Zeit nicht verbracht und das ist extrem wertvoll, was ich vorher, glaube ich, nicht so in der Art zu schätzen wusste.
Geil, also geht mir ganz genauso, ich bin ja auch relativ viel unterwegs mit den Trainings vor Ort und ich muss auch sagen, dass das ein Riesen-Learning für mich war, dass es auch so geht und dass auch viele Unternehmen jetzt explizit nach Remote-Trainings fragen, auch in der Zeit, als es wieder möglich gewesen wäre. weil einfach dieses Bewusstsein für Fuck, da müssen wir ja dann 3 Standorte zusammenbringen. Es fahren dann quasi 8 Leute alle dahin für 2 Tage komplett raus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dieses Learning an die Unternehmen ist echt groß und das feiere ich auch, dass ich das Training quasi von 2 fixen Tagen vor Ort entzehren konnte auf 5 Tage remote in 3 Stunden Blöcke. Das taugt mir auch, weil dadurch ich mehr Zeit mit der Familie habe. Das taugt mir schon. Und das andere, was für mich tatsächlich verrückt ist, wir haben in der Zeit jetzt tatsächlich ein Büro dazugenommen. Ja, wir haben ja davor 2 Jahre lang ohne Büro gearbeitet und haben während der Corona-Krise oder während Corona immer mehr gemerkt, es wäre auch nicht schlecht, mal 1 oder 2 Tage in der Woche irgendwo einen festen, fixen Anlaufpunkt zu haben zu dritt, und haben uns tatsächlich jetzt ein Büro dazugenommen, was so total konträr ist. Aber wir gemerkt haben, dass es Themen gibt, die halt einfach face-to-face oder die Kreativität vor Ort benötigen. Und deswegen haben wir uns in dem Coworking tatsächlich jetzt so eine Nische tatsächlich gemietet. Einfach so, das ist so das, was da noch bei mir so Lustiges passiert ist.
Ja, aber das, ja.
Und dann meine allerletzte Frage, Robin, dann entlasse ich dich für heute.
Dankeschön. Ja, ich muss noch einen Schneemann bauen. Kann ich auch. Ey, das schneit wie blöd. Und daher heute Morgen habe ich schon eingebaut und jetzt gleich am Nachmittag ist wieder Schneemann bauen angesagt.
Schau. Dann
oder Schneefrau,
dann baut
vielleicht auch Superhelden.
Ja, sehr schön, dann baut sie heute Nachmittag eine Schneefrau. Da kann ich noch was super zu dem Thema Entlassung, muss ich nachher noch eine Abschlussanekdote erzählen. Ich glaube, ich habe sie aber schon mal erzählt. Der letzte Punkt, gibt es für dich noch ein Thema? Es kann von mir aus eine Methode, eine App oder irgendwas im privaten Umfeld sein, wo du sagst, das hast du während Corona, hat sich das krass verändert für dich oder das war so der Gamechanger?
Ja, aber die Verantwortung kennst du schon.
Jetzt bin ich gespannt.
Na, TikTok. Also
ja, ich sag da gleich TikTok.
Geil. Ey, ohne Witz, in dieser Corona-Phase hat sich eine völlige Spaß-App, die ich ursprünglich mal zur Zielgruppensegmentierung und Rekrutierung angedacht habe, in eine völlige Lernwelt entwickelt. Die
ist echt abgefahren, was du da machst.
Die, also es unfassbar viel Störgeräusche hat. Also es kommt natürlich auch viel Schrott rein. Aber es ist einfach auch unglaublich, wie viele guten Content Leute da hochladen. Und das Einzige, was dieser App noch fehlt, ist irgendwie ein sinnvolles Bookmarking. Ja, also tatsächlich, mein Bookmarking-Dienst ist im Moment Jan.
Ja, weil du mir das Zeug zuschickst.
Ja, genau. Ich muss
dann immer kommentieren. Aber das ist der Cliffhanger für die nächste normale Podcast-Folge, ja. Da sprechen wir auch darüber.
So, lieber Tim, vielen Dank für den Aufruf zur Blog-Podcast-Parade.
Dankeschön.
Ich glaube, das ist ein super Thema und es sind, also bis jetzt fand ich die, also den Beitrag von Ute, ich werde den Beitrag von Marcel habe ich nur überflogen, aber inhaltlich fand ich schon mal sehr, sehr gut.
Richtig gut auch.
Und
von Stefan Reiser.
Genau, den muss ich mir jetzt noch raussuchen, weil habe ich in den Kommentaren nicht gesehen. Vielleicht Stefan, vielleicht habe ich es auch nur übersehen, ansonsten pack den auch nochmal in die Kommentare vom Tim rein.
Yep, wir werden als Shownotes auch noch die anderen Blogposts verlinken als kleinen Service für euch. Und ansonsten hören wir uns wie in gewohnter Weise in 2 Wochen wieder zum normalen Podcast oder vielleicht schon in einer Woche. Mal schauen.
Ja.
Wir wollen das ganze 2021 deutlich regelmäßiger machen. Alles in diesem klar. Sinne, Leute.
Ciao.
Startet gut rein. Macht's es gut. Ciao, ciao.
Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
Ah, da ist er wieder.
Yeah.
Kennst du das von Madagaskar, wo der King Julian doch sagt, er will nicht sterben, weil er kann so gut pfeifen?
Nee, was ist das? In welchem Teil ist das? 1, 2 oder 3?
Ich meine im 1er, da wo sie auf der Insel sind. Und dann sagt er, ich kann da so gute Pfeife.
Ja, doch, stimmt.
Ist einfach überragend. Like das ist ungefähr
move it. Move it.